Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Albanischer Präsident Begay besucht die Slowakei. Regierungschef Fico informierte sich in Wien über sozialen Wohnungsbau. Außenminister Blanar auf Dienstreise in Finnland. Staatspräsident Albaniens Bajram Begay ist am Dienstag zu einem offiziellen Besuch in der Slowakei eingetroffen. Es handelt sich um den historisch ersten Besuch eines albanischen Staatsoberhaupts in der Slowakei, dessen Ziel es ist, eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Ländern aufzubauen. Das offizielle Programm in Bratislava beginnt am heutigen Mittwoch mit einem Treffen mit seinem slowakischen Amtskollegen Peter Pellegrini und einer Plenarsitzung. Im Anschluss daran legen beide Präsidenten am Denkmal Tor der Freiheit in Devin Grenze nieder, um den Opfern des totalitären Regimes ihre Ehrerbietung zu erweisen. Der albanische Präsident trifft sich in der Slowakei auch mit dem Regierungschef Robert Fico und dem Nationalratsvorsitzenden Richard Raschi. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico war am Dienstag in Wien zu Besuch. Hauptthema waren Erkenntnisse über den Mietwohnungsbau in Österreich sowie Impulse für die Entwicklung des Mietwohnungsbaus in der Slowakei. Gemeinsam mit der Leiterin der Agentur für staatlich geförderten Mietwohnungsbau Eva Lisova traf er sich mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und besuchte das Stadtentwicklungsprojekt Seestadt Aspern. Man könne das nicht vergleichen, denn Österreich verfüge im Bau von Mietwohnungen über eine mehr als 80-jährige Tradition, stellte Fico nachher in einem sozialen Netzwerk fest und fuhr fort. Wir können uns jedoch stark davon inspirieren lassen und österreichische Investmentgesellschaften, die beim Bau von Mietwohnungen in Österreich so aktiv sind, davon überzeugen, auch dem slowakischen Regierungsprogramm zu vertrauen und nicht zu zögern, in slowakischen Städten in Mietwohnungen zu investieren. Laut dem Regierungsamt leben mehr als 75% der Einwohner Wiens in einer kommunalen oder subventionierten Wohnung, während in der Slowakei Mietwohnungen nur 1-2% des Wohnungsbestands ausmachen. Der slowakische Außenminister Juraj Blanár ist auf Dienstreise in Finnland. Ziel ist es, die bilateralen Beziehungen zu stärken und die Partnerschaft zwischen der Slowakei und Finnland weiterzuentwickeln. Am heutigen Mittwoch sind in Helsinki Gespräche mit der finnischen Außenministerin Elina Valtonen und dem Chef des Auswärtigen Ausschusses des finnischen Parlaments Johannes Koskinen geplant. Am Donnerstag wird Blanár ein Honorarkonsulat der Slowakei in Tampere eröffnen, das zur Stärkung der Handels-, Kultur- und zwischenmenschlichen Beziehungen beitragen soll. Angesetzt ist auch ein Treffen mit Vertretern der finnischen Handelskammer über Möglichkeiten zur Entwicklung der wirtschaftlichen Kooperation, Innovationen und Investitionsmöglichkeiten. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Das Ministerium für Tourismus und Sport unterstützt die Initiative des slowakischen Hotel- und Restaurantverbands AHRS, hierzulande eine einheitliche Hotelklassifizierung nach der Hotel Stars Union einzuführen. Man verspricht sich davon mehr Transparenz und Vergleichbarkeit der Dienstleistungen. Darüber informierten die Staatssekretärin des Ministeriums Jana Stilichova und der Präsident des Hotelverbandes Marek Harbulák auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Demenovská Dolina. Das Ziel der Einführung einer modernen Klassifizierung ist es, die Qualität der Dienstleistungen für die Besucher zu steigern und zu garantieren, sagte Jana Stilichova und fügte hinzu. Wir haben die Vorbereitungen für eine moderne Klassifizierung von Beherbergungsbetrieben eingeleitet. Ich hoffe und bin überzeugt, dass wir uns mit diesem Schritt den hohen Standards in den entwickelten Tourismusdestinationen annähern. Wie die Staatssekretärin präzisierte, werden Gesetzesentwürfe ausgearbeitet, damit diese Klassifizierung in der Slowakei bereits im nächsten Jahr in Kraft treten kann. Marek Harbulák wies darauf hin, dass die Hotelsterne nicht nur ein Symbol sind, sondern ein klares Versprechen für ein bestimmtes Serviceniveau, das die Gäste erwarten können. Derzeit gäbe es weder Kriterien noch Rechtsvorschriften, die genau festlegen, welche Anforderungen ein Hotel erfüllen müsse, um eine bestimmte Anzahl von Sternen zu erhalten, erklärte Harbulák. Die Hoteliers halten sich immer noch an alte Regeln, die in der Vergangenheit durch die Verordnung 277 aus dem Jahr 2008 geregelt waren. Die Verordnung wurde aufgehoben und da wir seit 2022 keine Kriterien mehr haben, wenden sich nicht nur Hoteliers, sondern auch Reisebüros und deren Gäste mit der Frage an uns, was sie erwarten können, welche Kriterien gelten, was sie von einem 3-Sterne-Hotel erwarten können, das sie buchen möchten. Deshalb haben wir diese Anfragen und Anforderungen aufgegriffen und wollen ein neues System einführen, das hier gelten wird. Es werden klare Kriterien sein, dieselben Kriterien wie in anderen Ländern. Die Slowakei trat im April auf der 11. Generalversammlung in Cork als 22. Mitglied der Hotel Stars Union bei. Der slowakische Hotel- und Restaurantverband zählt knapp 480 Mitglieder, darunter mehr als 310 Beherbergungsbetriebe.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zum Magazin von Radio Slowakei International. Am Mischpult begrüßt Sie Eva Majelska und am Mikrofon ist Juraj Pavlovic. In der heutigen Ausgabe begeben wir uns in die Eishöhle in Dobšiná. Danach werfen wir einen Blick auf die Erdbeben, denn auch in der Slowakei sind sie keine Seltenheit. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Unter der Lupe.
Die Dobšiná-Eishöhle in der Slowakei ist die größte Eishöhle der Welt außerhalb der Alpen. Seit Jahren untersuchen Wissenschaftler verschiedener Universitäten den 27 Meter dicken Eiskörper im Inneren der Höhle. Sie wollen seine genauen Maße bestimmen und zugleich klären, ob infolge des Klimawandels Eis verloren geht. Gerade die gewaltige Eismasse macht die Dobšiná-Eishöhle so außergewöhnlich. Sie liegt vergleichsweise niedrig, knapp unter 1000 Metern über dem Meeresspiegel und zugleich in der gemäßigten Klimazone, sagt die Geoökologin Laura Duschekova von der slowakischen Höhlenverwaltung.
Die Dobšiná-Eishöhle ist noch weit davon entfernt, von der Liste der Eishöhlen gestrichen zu werden. Es gibt hier immer noch rund 110.000 Kubikmeter Eis. Die Folgen des Klimawandels und den Rückgang des Eises beobachten wir aber auch hier. In den oberen Teilen der Höhle ist die Temperatur seit 2008 um 1 bis 1,5 °C gestiegen. Die unteren Bereiche sind, was die Lufttemperatur anbelangt, stabiler, doch im oberen Teil wird es bereits wärmer.
Die Forschenden befassen sich dabei nicht nur mit der langfristigen Beobachtung der klimatischen Bedingungen. Seit 2022 vermessen sie das Eis in der Höhle regelmäßig auch mit Hilfe des Laserscannings. Auf diese Weise gewinnen sie neue, besonders präzise Daten.
Wir haben inzwischen die Daten von 3 Wintern und 3 Sommern ausgewertet. Allein im letzten Jahr ist das Eis im Sommer um ganze 600 Kubikmeter geschrumpft. Ein riesiges Problem sind heftige Sommerregen, denn sie bringen Wärme in die Höhle und lassen das Eis rasant schmelzen. Zugleich fällt im Winter weniger Schnee und es gibt weniger Frost. Insgesamt beobachten wir also immer größere Eisverluste im Sommer und geringere Zuwächse im Winter.
Das Eis in der Dobšiná-Eishöhle sammelt sich schon seit sehr langer Zeit. Sein genaues Alter zu bestimmen, ist allerdings nicht immer einfach. Die Forschenden nutzen dafür organisches Material, das im Eis eingeschlossen ist, in diesem Fall vor allem die Überreste von Fledermäusen und deren Guano. Auf diese Weise konnten die ältesten untersuchten Eisschichten auf rund 2600 Jahre datiert werden. Der Eiskörper in der Höhle erneuert und verändert sich dementsprechend mindestens schon seit dieser Zeit. Der Gletscher ist inzwischen auf eine stolze Dicke von 27 Metern angewachsen. Doch auch wenn dieses riesige Massiv auf den ersten Blick völlig starr und unbeweglich wirkt, bemerken selbst regelmäßige Besucher einige Veränderungen. Wie Karol Bartosch von der Technischen Universität Košice erklärt, geht es dabei nicht nur um saisonale Eisverluste, sondern auch um die Verformungen an einzelnen Wegen durch die Höhle.
Zunächst muss man sich vor Augen führen, dass es sich um eine gewaltige Eismasse handelt. Es sind immerhin mehr als 100.000 Kubikmeter. Dieser gesamte Eiskörper liegt auf einer geneigten Fläche. So fließt er durch sein eigenes Gewicht in einem langsamen Prozess von den oberen in die unteren Bereiche der Höhle. Dabei bewegt er sich jedoch nicht überall gleich schnell. An den Rändern ist diese Bewegung nur minimal. Am stärksten ist sie dagegen in den unteren Bereichen und in der Mitte. Zudem unterscheidet sich die Geschwindigkeit in horizontaler und vertikaler Richtung. In den Bereichen mit der stärksten Bewegung verschiebt sich das Eis pro Jahr im Durchschnitt um 2 bis 3 Zentimeter horizontal und um etwa 1 Zentimeter vertikal.
Um solche Bewegungen überhaupt erfassen zu können, reicht das Laserscanning allein nicht aus, denn dafür ist seine Genauigkeit nicht hoch genug. Die Forschenden setzen deshalb zusätzlich auf die digitale Fotogrammetrie, bei der die Veränderungen anhand von Fotografien sichtbar gemacht werden, sowie auf klassische geodätische Messungen mit sogenannten Totalstationen. Einzelne Messpunkte lassen sich dadurch mit einer Genauigkeit von weniger als 1 Millimeter verfolgen. Gemessen wird jeweils zwischen den Jahreszeiten, doch die Wissenschaftler beobachten vor allem den Eisverlust in den oberen Bereichen der Höhle besonders genau. Denn gerade dort schmilzt das Eis am schnellsten, wie Katarina Pukanska von der Technischen Universität Košice erklärt.
Seit Beginn unserer Messungen im Jahr 2011 haben wir beim Bodeneis Rückgänge von bis zu 2 Metern festgestellt. Das entspricht einem Volumen von rund 1200 Kubikmetern. Das Schmelzwasser fließt allerdings in die tiefer gelegenen Bereiche der Höhle ab, wo wiederum neues Eis hinzukommt.
Für das veränderte Erscheinungsbild der Höhle sind jedoch nicht nur klimatische Veränderungen verantwortlich, sondern auch der Mensch. Verschiedene bauliche Eingriffe im Deckgestein, vor allem aus den 1950er Jahren, führten dazu, dass heute weniger Wasser in die Höhle einsickert als früher. Die Forschenden achten deshalb sehr genau darauf, das Eis durch ihre Messungen nicht zusätzlich zu beschädigen. Seine Dicke bestimmen sie nicht invasiv mit Georadar, ohne graben oder bohren zu müssen. Auf diese Weise haben sie im Laufe der Jahre bereits mehrere Dutzend Radarprofile erstellt und verfügen inzwischen über ein recht detailliertes Bild von der Mächtigkeit der Eismasse. Die Messwerte überprüfen sie zusätzlich durch gravimetrische Untersuchungen. Diese sind durchaus aufwendig, bestätigt Ivan Šulek von der Comenius-Universität Bratislava.
An der tiefsten Stelle ist das Eis 27 Meter dick. Die durchschnittliche Dicke der Eisfüllung liegt bei 13 bis 14 Metern. Um die gesamte vereiste Fläche vermessen zu können, müssen wir in verschiedene Bereiche der Höhle gelangen, vor allem durch Abseilen. Dort, wo das Eis bis an die Felswand reicht, müssen wir uns mit den Radargeräten oft sogar kriechend vorarbeiten, damit die Messungen möglichst präzise werden.
So ließ sich feststellen, dass das Eis in den oberen Bereichen der Höhle zwar tatsächlich zurückgeht, in den tiefer gelegenen Teilen aber zunimmt, stellenweise sogar um 3 bis 4 Meter. Der Eiskörper der Dobšiná Eishöhle verschwindet nicht einfach, er verändert und verlagert sich und reagiert sensibel auf die äußeren Einflüsse. Gerade deshalb wollen die Forschenden seine Entwicklung auch in den kommenden Jahren weiter beobachten. Denn die größte Eishöhle der Slowakei ist nicht nur ein außergewöhnliches Naturdenkmal, sondern auch ein empfindlicher Zeuge langfristiger Veränderungen in ihrer Umgebung.
Radio Slowakei International.
Auch unser nächster Beitrag führt uns gewissermaßen unter die Erdoberfläche, denn es geht um Erdbeben. Zuvor aber eine kleine musikalische Pause mit der Gruppe Para und ihrem Lied Na ceste auf dem Weg.
Žiaden kompas nehľadám, správy radšej
unter der Lupe.
Sowohl in der Slowakei als auch in Deutschland oder Österreich sind Erdbeben kein alltägliches Ereignis wie etwa in Japan. Und doch haben viele Menschen mitten in Europa schon einmal erlebt, wie es sich anfühlt, wenn sich der Boden plötzlich bewegt. So war es auch am 21. Februar dieses Jahres. Nicht nur Seismologen registrierten die Erschütterungen, auch zahlreiche Bewohner spürten sie deutlich. Nach Angaben der Messstationen erreichte das Beben eine Magnitude von 4,3. Das Epizentrum lag in der südslowakischen Gemeinde Rohoce an der Donau, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Bratislava entfernt. Auf den Hauptstoß folgte eine Serie von 32 Nachbeben. Das stärkste erreichte eine Magnitude von 2,8. Gemessen an der freigesetzten Energie war es damit rund 180 Mal schwächer als das Hauptbeben. Welche Bewegungen in der Erdkruste hinter diesem jüngsten Erdbeben auf dem Gebiet der Slowakei standen, erklärt nun der Geologe Jan Madaras vom Institut für Geowissenschaften an der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.
Die Ursache von Erdbeben, nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Mittelmeerregion, also von Afrika über das Mittelmeer bis hin zu unserem Gebiet, ist der ständige Druck der afrikanischen Platte auf die europäische. Das führt vor allem im Mittelmeerraum zu starken Beben. Das ist allgemein bekannt. Diese großen tektonischen Platten sind aber in kleinere Einheiten untergliedert. Dazu gehört auch die sogenannte Al-Kapa-Platte, eine Abkürzung für Alpen, Karpaten und das Pannonische Becken. Und wie bei den starken Erdbeben bei den großen Platten entstehen auch kleinere Beben innerhalb dieser kleineren Platten.
Auch das jüngste Erdbeben in der Südslowakei hatte seinen Ursprung in der Al-Kapa-Platte, sagt Jan Madaras. Auslöser war demnach eine Blattverschiebung, also eine seitliche Versetzung entlang einer Störung. Das Hypozentrum lag in rund 8 Kilometern Tiefe in kristallinen Gestein des Al-Kapa-Blocks unter den Sedimentschichten des Donautieflands. In der Westslowakei sind Erdbeben mit einer Magnitude um 4 keine absolute Ausnahme. Seismologen verzeichnen dort seit langem zwei markante Häufungen von Epizentren. Zum einen im Gebiet der kleinen Karpaten, rund um Pernek und Dobravoda, zum anderen im Raum der Stadt Komarno, im äußersten Süden des Landes. Auch deshalb waren die jüngsten Erschütterungen für Fachleute keine große Überraschung, betont der Seismologe Peter Mozzo von der Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik der Comenius-Universität in Bratislava.
Sowohl die Karte der seismologisch lokalisierten Erdbeben als auch die Karte der Beben mit makroseismischen Auswirkungen, die bis zu den ältesten Angaben aus dem Jahr 1043 zurückreicht und bei der wir uns nur auf historische Dokumente stützen können, zeigen klar, die Slowakei gehört zu den Ländern mit einer moderaten Erdbebenaktivität. So sollte es uns nicht überraschen, wenn Epizentren schwächerer Beben praktisch fast überall im Land auftreten. In den traditionellen Herdgebieten gibt es aber auch Epizentren stärkerer Erdbeben. Unser Gebiet ist tektonisch aktiv und zugleich ist der Zeitraum, in dem wir die Erdbeben seismologisch überwachen, noch so kurz, dass wir nicht ausreichend Informationen darüber haben, wo überall ein Beben entstehen kann.
In den letzten 1000 Jahren gab es auf dem Gebiet der heutigen Slowakei mehrere hundert wahrnehmbare Erdbeben. Die relativ kleine Anzahl erfasster Beben ist eine Folge der sehr seltenen und unzureichenden Dokumentation. Eine Wende kam erst mit der Verwaltungsreform, die von Maria Theresia eingeführt wurde, und selbstverständlich auch später mit modernen seismologischen Messungen. Das historisch stärkste Erdbeben auf dem Gebiet der heutigen Slowakei hat sich 1763 in Komarno ereignet, sagt Peter Mozzo.
Das Erdbeben vom Juni 1763 forderte 63 Todesopfer und verletzte weitere 120 Menschen. Nach einigen Angaben, die derzeit noch überprüft werden, beziehen sich diese Zahlen womöglich nur auf Personen, die der katholischen Kirche angehörten. Evangelische Opfer könnten dabei nicht vollständig vollständig erfasst worden sein und ihre Zahl wäre dann möglicherweise mit jener der Katholiken vergleichbar. Das ist allerdings noch ein Gegenstand der Verifizierung. Bei diesem Beben wurden in Komárno rund 91% aller Häuser beschädigt. Im Jahr 1783 folgte dort ein weiteres, etwas schwächeres Erdbeben, das dennoch mehr als 500 Häuser beschädigte und das Ende der militärischen Festung von Komárno bedeutete. In der Region wurde auch später, über etwa ein Jahrhundert hinweg, verstärkt seismische Aktivität registriert.
Seitdem waren die spürbaren Erdbeben in der Slowakei insgesamt seltener und meist schwächer. Das letzte stärkere Ereignis registrierten Fachleute 1906 in den Karpaten bei Dobra Voda. Genau solche längeren Ruhephasen sind aus Sicht der Seismologie aber auch heikel, denn in den tektonisch aktiven Regionen können sich in dieser Zeit Spannungen im Gestein weiter aufbauen und sich dann irgendwann in einem neuen Beben entladen.
Im Grunde genommen wächst seit dem Erdbeben bei Dobra Voda im Jahr 1906 auf dem Gebiet der Slowakei ein Defizit an Energie, die sich durch die Erdbeben freisetzt. Auch deshalb wäre es bei der tektonischen Aktivität hier nicht überraschend, wenn es zu einem neuen Erdbeben kommt. Nicht nur in den traditionellen Herdgebieten, sondern auch anderswo.
Aus geologischer Sicht ist die Slowakei eine vergleichsweise junge und damit auch dynamische Region, weil sie Teil des alpin-karpatisch-himalaischen Systems junger Gebirge ist, meint der Geologe Jan Madaras. Im Mittelmeerraum ist dieser tektonische Wandel besonders ausgeprägt und wird auch durch zahlreiche starke Erdbeben sichtbar. Die Slowakei liegt etwas abseits, die tektonische Entwicklung hier ist älter, doch im Land gibt es weiterhin mehrere tektonisch aktive Zonen. Schauen wir uns diese Gebiete nun gemeinsam mit Jan Madaras genauer an.
Dazu gehört zunächst die Region der kleinen Karpaten, also das Gebiet von Bratislava bis in den nördlichen Teil der kleinen Karpaten, bis nach Dobra Voda, wo es ein starkes Erdbeben gab. Dann ist da die bereits erwähnte Gegend um die Stadt Komárno, wo die Mikroplatten Alkapa und Tisza aufeinandertreffen und die Hurbanovo-Diosjenö-Raba-Bruchzone bilden. Sie ist Teil einer größeren Verwerfungszone, weswegen es dort in der Vergangenheit zu starken Erdbeben kam. Aktiv ist aber auch die Region entlang des Vágtals, von Trenčín bis Žilina, einschließlich des Rajec-Beckens. Dort gab es 1858 ebenfalls ein relativ starkes Erdbeben, das auch die Stadt Žilina beschädigte.
Weiter geht es entlang des Karpatenbogens in die Zips und Tatra, die ebenfalls ein geologisch junges Gebirge ist. Es hat sich in relativ kurzer Zeit stark gehoben und Störungszonen sind dort bis heute vorhanden. Erdbeben traten aber auch in der Mittelslowakei auf, etwa im Raum Banská Štiavnica, Kremnica oder Banská Bystrica. Dort verläuft die sogenannte Čertovica-Linie, eine Störungszone, die die Grenze zwischen zwei größeren geologischen Blöcken markiert.
Und schließlich schauen wir noch in den Osten, und zwar auf die Region Semplín, beziehungsweise ins Grenzgebiet zur Ukraine. Auch dort haben wir eine vergleichsweise aktive tektonische Zone. Dort ereignete sich ein Erdbeben erst vor kurzem, im Jahr 2023.
Die seismische Gefährdung ist im Land nicht überall gleich verteilt. Während manche Zonen eher sporadisch aktiv werden, gibt es auch Regionen, die in den Karten der Seismologen immer wieder auffallen. Als besonders risikoreich gilt dabei weiterhin der Raum Komárno im Süden der Slowakei, abseits der Karpaten im Donautiefland.
Es ist ein Flachland und die Bruchlinien sieht man dort nicht direkt, weil sie tief unter den Sedimenten verborgen sind, die die Donau abgelagert hat. Trotzdem ist die Region tektonisch sehr aktiv. Das gilt auch weiter südlich für Ungarn, denn auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, ist Ungarn seismisch sogar noch aktiver als die Slowakei.
Eine mächtige Sedimentschicht schützt eine Region an der Oberfläche aus seismologischer Sicht nicht. Im Gegenteil, sie kann die Erschütterungen sogar verstärken. Jan Madaras verweist dafür auf ein bekanntes Beispiel, und zwar das Erdbeben von 1985 in Mexiko. Die größten Schäden wurden damals in der Hauptstadt registriert, dort, wo viele Gebäude auf weichen Sedimentböden errichtet wurden.
Was die Erdbebenauswirkungen anbelangt, ist das deutlich ungünstiger als ein fester Felsuntergrund. Es ist ähnlich, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und die entstehenden Wellen miteinander interferieren. Auch seismische Wellen werden an den festen Rändern eines Beckens reflektiert und bewegen sich dann in der Füllung weiter, also in schwach verfestigten Sedimenten. Größere Schäden entstehen, weil die Welle so mehrere Male hin und her läuft.
Zur Erfassung seismischer Wellen, nicht nur im Raum Komárno, sondern in der gesamten Slowakei, dient ein Netz von Messstationen. Das Institut für Geowissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften betreibt einen seismischen Dienst, der Erdbeben überwacht und auswertet.
Wir haben ein nationales Netz seismischer Stationen aufgebaut. Das sind derzeit 15 Stationen, die über die ganze Slowakei verteilt sind. Heute ist dieses Monitoring wirklich auf einem guten Niveau. Daneben gibt es aber auch lokale Messnetze, zum Beispiel im Umfeld der Kernkraftwerke Jaslovske Bohunice und Mochovce. Weitere 7 Stationen betreibt im Osten der Slowakei die Comenius-Universität. Zusätzliche temporäre Messstationen entstanden außerdem im Rahmen internationaler Projekte, wie etwa Adria Array, das mehrere hundert Stationen in Mittel- und Südosteuropa installiert hat. Insgesamt gibt es damit derzeit in der Slowakei rund 50 bis 60 seismische Stationen.
Die Seismologen können sich zudem auf Daten aus den Nachbarländern stützen. Sie stehen nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen in Ungarn in Kontakt, wie es eben beim jüngsten Erdbeben der Fall war, sondern auch mit Fachleuten in Österreich, Tschechien und Polen und solange es möglich war, auch mit Partnern in der Ukraine. So entsteht aus vielen Messpunkten ein präziseres Bild. Das war unser heutiges Magazin von Radio Slowakei International. Eva Medelska am Mischpult und Jurej Pavlovic am Mikrofon danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Zdjęki widzim wrech, aj keď padam, tak wiem, że już dalsze dni nie smiesz być sam. To mam rada, veď vieš, ticho pred búrkou už nevnímam. Tok składam, już wiem, świat patrzy len nam, nie patrzy zlým. Wietor dasz, aj płacz, duszę hľadam.